2.
Er ist zweimal im Guinness-Buch der Weltrekorde eingetragen. Er war der erste Mensch auf der Erde, der ein Land konsequent umrundet hat. Und bei seinem letzten Projekt gelang ihm die schwierigste Wüstendurchquerung überhaupt, über 3000 Kilometer zu Fuß durch die Sahara. Doch Andrea Vogel geht es nicht um Rekorde. Er will zeigen, dass man eigene Grenzen überwinden kann und dadurch wertvolle Erfahrungen für sein Leben sammelt. Eva Oertle hat sich mit dem Expeditionsleiter und Grenzgänger unterhalten.
Andrea Vogel, auf Ihrem Briefkopf sieht man ein kleines Porträt von Ihnen. Dunkelblonder Mann mit Bart und gleich darunter das Foto eines Adlers, der hoch oben am Himmel in der Sonne kreist. Ist Ihr Name Programm? Wären Sie gern ein Vogel?
Ich wäre sehr gerne ein Vogel. Ich bin ja manchmal auch einer. Das Bild, die Metapher, über alles schweben können, davon gleiten, wann man Lust hat und wo man hin will, in welche Richtung auch immer. Das ist ein wunderschönes Bild.
Und wenn Sie wählen könnten, was für ein Vogel? Ein Adler, eine Schwalbe, eine Möwe?
Ich bin ein Falke. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Es ist eines meiner Lieblingsgedichte, der Falkenflug.
Was verbindet Sie denn mit dem Falken? Warum jetzt ein Falke?
Gute Frage. Der Falke ist kein Adler und ist kein Spatz. Er ist irgendwo dazwischen und sucht seinen Weg im Leben. Hat noch Potenzial nach oben, aber kann natürlich auch nach unten fliegen, fallen vielleicht auch. Das ist so die Mitte, wo er sich zu Hause fühlt im Moment, aber nach höherem strebt. Er hat natürlich den Adler im Auge.
Nun haben Sie aber keine Flügel, sondern Beine und damit haben Sie die höchsten Höhen zu Fuß erklommen, Andrea Vogel. Sie haben unzählige Gipfel auf der ganzen Welt bestiegen, Sie haben die Sahara durchquert, Sie haben aber auch in der Schweiz unzählige Berge erklommen, unter anderem an einem Tag 11 Viertausender bestiegen. Warum diese Mammutleistungen?
Ich bin ein Grenzgänger, scheinbar. Ich gehe gerne auf Terrain, auf Neuland, wo noch keiner war oder zumindest wo ich selber noch nicht war. Ich habe gemerkt, dass wenn ich über meine gewohnten Grenzen trete, dass ich mehr Erfahrungen mache, stärkere, tiefere. Und das fasziniert mich.
Ich denke, auf dieses Thema Grenzen werden wir auf jeden Fall später noch zu sprechen kommen. Sie haben auch eine Grenztour in der Schweiz unternommen. Da haben Sie die Schweiz umrundet, zu Fuß, auf dem Velo und schwimmend, fast 2000 Kilometer. Wir sind hier in Basel. Basel ist eine Grenzregion, da sind Sie auch vorbeigekommen. Können Sie sich an diese Etappe erinnern? Wie haben Sie die zurückgelegt?
Ich kann mich sehr gut erinnern an Basel, an den Barfüßerplatz, wo ich ankam. Am Klaraplatz bin ich gestartet, 1992, damals mit der Grenztour Schweiz. Da war ich der erste Mensch auf der Erde, der ein Land umrundete, konsequent, egal was da kam. Es waren 151 Gipfel, 148.000 Höhenmeter, das war eine verrückte Tour. Ich wollte dort den Leuten zeigen, was wir eigentlich alles Tolles haben im eigenen Land, dass wir nicht immer bis nach Alaska oder bis nach Australien fliegen müssen. Wir haben so viele tolle Natursachen, Täler, die ich entdeckt habe, wo man eben mit viel weniger Kerosin verpuffen erleben kann. Das war ein Grund von vielen.
Und wie konnten Sie das den Leuten zeigen? Also wurden Sie da medial einfach sehr stark auch begleitet dann?
Ja, das war eine echt grosse Geschichte. Das war, glaube ich, sogar die grösste Geschichte, die je in der größten Zeitschrift der Schweiz kam, in der Schweizer Illustrierten. Das waren irgendwie fast 30 Seiten, einmal 10 Seiten, 8 Seiten, 6 Seiten, 6 Seiten. Das sind immerhin 1 Million Leser. Das hat natürlich gibt Resonanz und dann kam das Schweizer Fernsehen dabei, Schweiz aktuell, jede Woche, ganz kurz, so 5 Minuten. Und da waren natürlich schnell mal die Leute berieselt von dem Vogel, der da wirr, verrückt um die Schweiz läuft, klettert, schwimmt, radelt. Das waren 12 Sportarten. Das war schon damals crazy. Für mich das erste professionelle Projekt. Ich wusste ja nicht, was da auf mich zukommt. Das war einfach eine Vision, den Menschen etwas Positives geben. Das ist quasi der Titel über all meinen Projekten, irgendwie Vorbild sein. Jetzt habe ich ja beim letzten Projekt, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, Sahara-Durchquerung, da hatte ich die UNESCO als Patronatsgeberin. Bin ich natürlich sehr, sehr stolz. Das heisst, ich bin ein Botschafter geworden, ein Brückenbauer zu den Menschen. Und Das ist eigentlich das, was ich immer wollte. Nicht einfach Rekorde, Kilometer, Höhenmeter. Da braucht es mich nicht. Da gibt es viele andere, die sind da schneller und stärker. Aber Erlebnisse machen und etwas davon erzählen auf eine andere Art, das ist so eher mein Ding.
Es waren also ja eben nicht nur die Schweizer Berge, die Sahara haben wir schon angetippt, die Sie angezogen haben, aber Sie leiten ja auch seit Jahren Expeditionen in den Himalaya, in den Anden, in Russland, Afrika. Ägypten, das ist das Stichwort für Ihren ersten Musikwunsch. Was fasziniert Sie an Ägypten?
Ägypten hat natürlich auch eben Wüste, weiße Wüste, schöne Landschaften, tolle, sympathische Leute. Und mich verbindet jetzt mit der Musik Gami Saint-Saëns, der Komponist von Paris, der dort lange gelebt hat und eben auch lange in Ägypten zu Hause war. Ich habe das Gefühl, in seiner Musik hört man wirklich ein bisschen Afrika heraus. Er ist ziemlich virtuos, so für mich fast wirr, manchmal verrückt. Aber das gefällt mir, Leute, die das umsetzen können und von Ländern Sachen in die Musik einfließen lassen können. Das finde ich ganz toll, wenn man da so eine Fähigkeit hat. Finde ich das exklusiv.
Klavierkonzert Nummer 5 von Gami Saint-Saëns, dem Ägyptischen. Ein Musikwunsch meines Gasts, Andrea Vogel. Er ist heute hier in Musik für einen Gast. Andrea Vogel, Sie bezeichnen sich als Expeditionsleiter, Visionär, Grenzgänger. Sie waren aber nicht immer Grenzgänger. Sie haben früher in Anführungs- und Schlusszeichen einen ganz normalen Beruf ausgeübt. Sie haben in einer Fabrik als Kunststofftechnologe gearbeitet. Wann haben Sie denn beschlossen, Ihren Beruf an den Nagel zu hängen?
Das war vom Datum her etwa 1992.
Und warum gab es da ein entscheidendes Erlebnis?
Nicht auf die Sekunde, aber schleichend mit der Zeit immer mehr spürte ich einfach, das kann es nicht sein. Ich habe damals in einer Firma gearbeitet, Kunststoff entwickelt, das Zeug gewaschen und gemixt und gemacht und dann Abwasser, das Übliche. Und irgendwo, wo ich dann zum Mittagessen ging, sah ich dann die Fische auf dem Rücken schwimmen. Und das stimmt irgendwie für mich nicht mehr. Ich habe gemerkt, das Prospekt heile Welt und die ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und ich habe mir dann irgendwie innerlich damals noch gesagt, ich will irgendwas dagegen tun und nicht sagen, es ist halt so, das ist das Leben, ist nicht mein Ding. Und das war wie ein Prozess in mir drinnen. Und plötzlich merkte ich, habe ich halbtags gearbeitet. Und dann habe ich immer mehr am Künstlerischen gearbeitet, an Bildern kreieren, an speziellen Reisen und habe gemerkt, das ist meine Welt. Da bin ich zu Hause, da kann ich etwas Schönes kreieren und den Leuten vielleicht auch später mal zeigen.
Das muss aber schon ein nicht ganz einfacher Entscheid gewesen sein, dann den Beruf einfach ganz an den Nagel zu hängen, oder?
Ja, das war eine sehr schwierige Zeit. Ja, ich wusste ja nicht, wie ändere ich jetzt das. Ich hatte keinen reichen Onkel, ich hatte keinen Uni-Abschluss. Ich war einfach so da irgendwie und niemand, der mich förderte, kein Mensch. Und ich hatte einfach so irgendein inneres Bedürfnis und suchte nach Wegen und habe dann immer mehr reduziert die Arbeit.
Was haben Sie denn gemacht in diesen 50%, wo Sie nicht gearbeitet haben?
Reisen, Expeditionen geleitet. Ich habe sie eigentlich immer geleitet, aus einmal im 8000er Joyu, da war ich Mitglied einfach, aber ich war der Einzige, der mit Skien runter wollte, vom sechsthöchsten Berg der Welt, also eine neue Art. Aber sonst war ich immer der Leiter und das faszinierte mich, irgendwas planen, kreieren, neue weiße Flecken auf der Erde zu entdecken. Da merkte ich, da blühe ich auf, das ist spannend, das ist Abenteuer, das ist meine Welt. Und das war dann schon ein Stück von meinem zukünftigen Weg.
Sie sind ja, wie erwähnt, in den Bergen aufgewachsen. Ihr Vater war Jäger. Was für ein Verhältnis hatten Sie denn als Kind und Jugendlicher zur Natur? Sie haben erwähnt, dass Sie sind dann eben aufgefallene Fische, die auf dem Rücken schwimmen. Aber wie war Ihr Verhältnis?
Früher, als ich Kind war, da habe ich die Natur einfach erlebt, alleine mit den Eltern. Ich stieg auf Berge. Und ich merkte erst mit der Zeit, dass die Natur mehr ist als nur ein Spielfeld für Erlebnisse, dass ich sie sehr schätze, eigentlich sehr liebe heute und dass das fast das Ein und Alles ist für mich. Früher natürlich bin ich immer mitgenommen worden mit dem Vater auf die Jagd und so. Ich wurde mit der Natur, in der Natur im Prättigau gross, oder? Das war ein grosser Teil von mir.
Wie hat sich diese Liebe zur Natur denn entwickelt nachher?
Ich habe den entlegensten Orten der Erde Bilder gemacht, mit erfrorenen Händen und überall einfach die Schönheit festgehalten irgendwie, für mich zuerst. Es hat mir einfach sehr Freude gemacht und ich habe Gedichte angefangen zu schreiben, Texte, Bücher und ich konnte das irgendwie dann verarbeiten, diese immensen, intensiven Erlebnisse, die mir eben die Natur geschenkt hat. Und das war schon ein neues Feld, wo ich da betrat, wo ich vorhin nicht kannte, wo ich mich ausleben kann jetzt mit Schreiben. Ja, schätze ich sehr.
Ihr nächster Musikwunsch trägt den Titel Mängisch. Mängisch verschlägt einem das Leben die Sprache. Ist Ihnen das oft passiert?
Ja, das ist mir auch schon passiert, dass mir das Leben die Sprache verschlagen hat.
Und können Sie sich an eine besondere Situation erinnern, wo es Ihnen wirklich am meisten die Sprache verschlagen hat?
Ja, da gäbe es viele Momente, also einige, sagen wir mal. Und eine ist vielleicht jetzt eher eine traurigere Geschichte, dass ich mich jetzt getrennt habe von der Frau, in der Scheidung bin und das ist schon schwierig. Man wollte das nie, ich wollte alles nur nie trennen und das durchhalten und eine schöne Beziehung haben, das war mir sehr wichtig. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, die Expedition Ehe. Es ist gescheitert und das war die längste, die ich gemacht habe, die schwierigste, die intensivste, auch die schönste. Die anderen Expeditionen habe ich eigentlich alle geschafft, aber die nicht. Und das ist eben so ein Punkt, wo einem das Leben die Sprache verschlägt und man immer wieder denkt, warum hast du es nicht hingekriegt? Es war einfach zu viel. Thank you.
verschlägt ihm das Leben die Sprache. Und manchmal geht's. Manchmal verrennst du das im Garten. Manchmal steht's. Manchmal bist du Himmel traurig gelähmt. Manchmal dreht's grad noch. Kommst raus, grennisch, kotzisch. Man versteht's.
Das Lied Mängisch von und mit dem Berner Musiker Denno Brüggemann, ein Musikwunsch von meinem Gast Andrea Vogel hier auf DRS2. Nun zu Ihrem letzten gigantischen Projekt, Andrea Vogel. Sie haben vor 4 Jahren, im April 2008, eine unglaubliche Wüstendurchquerung unternommen. Über 3000 Kilometer zu Fuß durch die Sahara, von Timbuktu in Mali zur Königsstadt Marrakesch in Marokko. Wie kam diese Idee zustande?
Wie gesagt, ich habe ein bisschen Grenzgängerblut und das ist natürlich dann naheliegend, aber ich liebe die Wüste wie die Berge. Und ich war oft in der Wüste davor und habe einfach gedacht, mal was ganz Großes zu machen. Von Schwarzafrika, vom Süden, gerade wächst nach Norden, in die Maghreb-Staaten bis nach Europa hinein, durch den schwierigsten Teil der Sahara, das wäre eine Riesenherausforderung.
Und wie haben Sie sich da vorbereitet?
Das waren ein paar Jahre. Ich ging mal zur Uni Bern, die hat mich dann unterstützt. Die hat mir 23 Satellitenkarten geschenkt, kreiert mit meinem Namen von diesen Abschnitten, wo ich zu begehen hatte, von Mali bis Marokko. Weil wir haben ja super Karten in der Schweiz, aber die gibt es da unten nicht. Die Landestopographie von Algerien und Mali ist natürlich nie so gut, so genau wie wir Schweizer. Und da gab es fast keine Karten, so Pilotenkarten von den Russen. 1 zu 500.000 oder so und da war sehr wenig drauf. Ich war verwöhnt durch die Grenze zur Schweiz und da hatte ich 400 Karten bekommen von der Landestopographie Swiss Topo, wie sie heute heißt. Ja, dann hatte ich da bei der Uni Bern die Karten bekommen und konnte mal nächtelang, monatelang diese Dünen studieren. Das waren Fotos, oder? 1 zu 100.000, jede Düne habe ich berechnet, wo, wie komme ich durch, mit wie viel Wasser. Etwa 2-3 Monate ist da der Stubenboden voll gewesen mit Karten. Und nach 3 Monaten habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie komme ich da durch. Es wird brutal schwierig und eigentlich unmöglich, heisst es. Aber das hat mich dann so fasziniert. Ich war so weit, es gab fast kein Zurück mehr.
Bei diesen 3000 Kilometern, da waren Sie ja einen Teil der Strecke mit einer Karawane unterwegs. Über weite Strecken waren Sie dann aber wirklich ganz allein im Sandmeer. Was war das für ein Gefühl? Können Sie das beschreiben?
Das ist fast unbeschreiblich, wenn man es erlebt hat im Nachhinein. Wenn man da solo unter diesem Sternenmeer durch die Nacht läuft und du weißt, dass einfach 900 Kilometer um und um ist kein Mensch, das ist einfach keine Zivilisation mehr. Du siehst nur irgendwo weiter vorne vielleicht 4 leuchtende Augen, das sind 2 Schakale, die dich begleiten. Und ein Sternenmeer, so wie Nebelfetzen herunterhangen, so klar, so stark. Und ich wusste, Nebel kann es ja nicht sein in dieser trockenen Landschaft mit 15-20% Luftfeuchtigkeit. Aber weil es so klar ist, war die Milchstraße unter der Galaxie so beleuchtet, so klar. Da schaust du eben nicht mehr auf den Boden, auch wenn man sollte, dass man nicht stolpert in diesen scharfkantigen Felsen. Das wäre der Untergang. Wenn du das Knie verschlägst, bist du verloren. Ich habe oft einfach da hochgeschaut und gedacht, wow, was bin ich, wo bin ich, was ist da, was ist dort? Einfach so Weltfragen mir gestellt, stundenlang.
Das heißt, Sie waren in der Nacht dann oft unterwegs?
Wenn ich solo unterwegs war, dann war ich immer in der Nacht unterwegs. Ich ging nach den Sternen, habe die Route nach den Sternen gelesen, hatte schon ein GPS im Rucksack, aber es gab Tage, da habe ich es 3 Tage nie ausgepackt.
Dann haben Sie tagsüber geschlafen, wenn es heiß war?
Ich ging in der Nacht um 10 los, nahm 3 Dezi Wasser und dann lief ich mal durch die Nacht 7 Stunden und dann gab es der erste Schluck wieder nach 7 Stunden. Und ich hatte genau 1 Liter Wasser für diese 14, 15 Stunden laufen, bis am nächsten Tag um Mittag, 12 Uhr, 1 Uhr. Und dann machte ich eine Pause eben über den Tag hindurch und schrieb mal 1-2 Stunden, reflektierte, wo bin ich, stimmt's, der Weg, die Route. Dachte nach, checkte mich selber gesundheitlich und dann grub ich mich so halbwegs im Sand ein und schlief 4, 5, 6 Stunden, mehr nie.
In brütender Hitze?
Ja, meistens in grosser Hitze, vielleicht nicht gerade brütender. Ich hatte immer 37 bis 42 Grad. Für uns ist das schon sehr heiß. Aber es war natürlich Winter da unten auch. Und ich habe gemerkt, während der Tour ab 37 Grad ist es hart. Und ich war immer gerade darüber, es ist hart. Ich war natürlich super angezogen, alles stimmte. Aber das ist auch eine Einstellungssache. Wenn man mit dem Härtesten rechnet, dann schockt einem nichts.
Aber haben Sie nie gedacht, jetzt höre ich auf, jetzt drehe ich um?
Habe ich so in dieser Form nie gedacht. Ich habe gedacht, es ist sehr hart und es könnte vielleicht nicht klappen. Aber jetzt drehe ich um, jetzt kann ich nicht mehr. Nein, ich war immer nach vorne programmiert und ich suchte immer nach Lösungen. Wo nicht, was könnte, wenn aber, wo dich nicht weiterbringt.
Aber wenn man jetzt Ihr Buch liest, dann merkt man schon, dass Sie sehr oft auch wirklich am Rand waren und eigentlich fast nicht mehr konnten, so wirklich am Rand des Zusammenbruchs.
Ja, nein, am Kollaps habe ich im ersten Buch geschrieben. Das ist klar und das ist einfach so, das wusste ich, dass das so ist und da kommen wird.
Aber was hält einem da? Wieso sagt man dann, ich mache trotzdem weiter?
Ja, weil es unheimlich viel gegenüber gibt, wo fasziniert. Diese Grenzen verschieben. Wie gehst du mit dem um? Wenn du mit 1,8 Liter Wasser bei 15 Stunden Laufen, bei 40 Grad auskommen musst und dich selber erfahren, der Geist und der Körper, das war für mich wie eine neue Ebene, Neuland, das hat mich so fasziniert. Ja, wenn man ganz am Rand ist, vom Ertragenden, vom Können her, dann sind es schon die Momente, die eben die außergewöhnlichen. Dort, wo du das Gefühl hast, du bist aus der Zeit gefallen, aus den Sternen gefallen, du bist nicht der leidende Mensch da, du gehst einfach, völlig ruhig. Ich war nicht nervös und sterbe überhaupt nicht.
So hatten Sie
es gab mal einen Punkt auf einer Düne oben, wo ich wusste, jetzt muss ich x 100 Kilometer solo gehen. Meine Partner hatten Angst, waren psychisch am Limit. Oder du gibst auf alle Ewigkeit, du hast 3-4 Jahre für die Katze geplant. Und da oben habe ich 7 Stunden gekämpft. Wusste nicht, darf ich es wagen, darf ich nicht. Alleine, jetzt gehen. Ich hatte nur Dünen vor mir. Es war ein Wahnsinnsdruck da. Es war ein absoluter Grenzgang, Grenzmoment. Ich hatte 7 Stunden gebraucht.
Um die Entscheidung zu treffen.
Ja, und dann habe ich in mich hineingehört und gemerkt, höre ich immer, wie groß ist die Angst. Wenn sie zu klein ist, dann gehe ich nicht. Dann bin ich zu wenig konzentriert, zu wenig wach, zu wenig aufmerksam. Wenn sie zu groß ist, dann gehe ich auch nicht. Dann bin ich zu gelähmt von der Angst. Dann kann ich nicht mehr klar denken. Aber sie war irgendwo zwischendrin. Und ich habe es fast vermutet, dass es so weit kommen könnte, dass meine Partner dann aufgeben vom ersten Versuch. Es war ja am zweiten Versuch schon dran. Und dann, nach diesen 7 Stunden, wusste ich, okay, es wird ganz hart, es wird ganz schwierig, es wird brutal. Aber ich sage ja, ich probiere es, ich gehe, ich glaube, ich schaff's. Und in dem Moment weg war die Angst weg. Ich wusste einfach, ich habe ja gesagt und da vorne ist das Ziel Marrakesch. Und da war ich ganz erleichtert. Ich bin einfach so im Fluss, im Flow gegangen, einfach geflossen. Also das ist so der Traumzustand, den man haben kann, wenn man bei einer Betätigung aktiv ist. Und dann ist man stark, dann ist man zu Hause.
Aber haben Sie dann nicht gefürchtet, dass da der Körper nicht mehr mitmacht? Sie waren ja zum Teil fast ausgedorrt. Wussten Sie, dass Sie da körperlich die Kraft dann immer wieder aufbringen?
Ja, ich wusste aus den Erfahrungen davor, dass ich mit sehr wenig Wasser auskomme. Und dass ich als Bergmensch in der Ebene, nur die Dünen, das waren für mich keine Berge, extrem gut gehen kann, extrem lang und extrem schnell gleiten kann, völlig ruhig, dass ich das kann, dass ich da eine Stärke habe. Das war so ein Gefühl. Und das hat sich dann bestätigt, zum Glück, und hat mir wirklich innere Kraft gegeben.
Da haben Sie dann also auch so Ihr Tempo gefunden, wo Sie dann wussten, Sie brauchen irgendwie das Minimum an Energie.
Genau, das war sehr wichtig, weil mit der Karawane zuvor hast du das Karawanentempo, das dir aufgezwungen wird. Nachher war ich solo und dann konnte ich meinen Rhythmus noch besser spüren und einstellen. Ich war noch stärker.
Weil mit der Karawane, also wenn die ein bisschen zu schnell geht, dann ist es ganz gefährlich, weil man die ja nie aus dem Blick verlieren darf.
Genau, richtig. Wie wissen Sie das? Das ist wirklich so. Ich habe einmal Verstopfung gehabt und dann, wenn du zuhinterst in der Sahara, in der Karawane bist und die läuft einfach weiter und du drückst da 2-3 Minuten herum, vergiss es. Wenn du sie nicht mehr siehst, der Wind die Spur verwischt, dann kann es sehr gefährlich werden. Dein Leben kosten sogar, weil die Karawane ist, die schauen nicht zurück, die gehen einfach. Wenn du Ja sagst zum Start mit einer Salzkarawane, dann ist es fast wie in den Krieg ziehen. Es gibt kein Zurück, die geht.
Also die würden einen auch dann liegen lassen, wenn man einfach nicht mehr mag?
Nein, das sicher nicht. So menschlich sind sie überhaupt nicht. Aber man muss, wenn man Ja sagt zu so einer Salzkarawane, dann rechnen sie mit dem, dass der mag. Der schaut für sich selber, dass sie nicht verantwortlich sind für dich. Das ist keine Touristentour.
Als Sie allein unterwegs waren, waren Sie ja wirklich dann sehr einsam. Wie haben Sie denn diese Einsamkeit wahrgenommen? Hat die Sie manchmal auch erschreckt? Man ist ja da wirklich dann extrem auf sich geworfen.
Einsamkeit macht doch wahrscheinlich manchen Leuten Angst, rennen davon. Ich bin überzeugt, viele, viele Leute würden das nicht aushalten. Nur ein Bruchteil von so einer Tour, wegen dieser Einsamkeit. Sie brauchen immer Ablenkung, Konsum. Und ich habe das eigentlich gesucht und ich habe es immer mehr lieben gelernt und schätzen gelernt. Ich fühlte mich nicht einsam. Weniger manchmal in der Wüste als vielleicht hier. Es war eine Alleinsamkeit, aber keine Einsamkeit. Und das tut mir eigentlich sehr, sehr gut manchmal, weil dann kann ich denken, ich werde nicht abgelenkt. Und da kommen die großen Ideen, die großen Gedanken. Es ist für mich sehr schöpferisch, in dieser Einsamkeit unterwegs zu sein.
Sie haben vorher vom Sternenhimmel in der Wüste gesprochen. Etwas vom Schönsten, was man sich vorstellen kann, Millionen leuchtende Sterne. Konnten Sie das dann genießen, trotz der großen Müdigkeit?
Ja, das konnte ich. Das wusste ich auch nicht. Und da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich bin oft gelaufen in der Nacht und die Augenlider waren halb unten und ich schaute halb schlafend durch diese Wimpern, wie durch einen Vorhang, so wie vernebelt. Ich war wie halber Trance und bin einfach gelaufen, in den Tag hineingelaufen. Und ich bin dann wie auf einem Sparmodus gelaufen. Aber das war sehr interessant. Ich war geistig voll da und doch so wie reduziert. Ich kam mit sehr wenig Energie gut vorwärts, mit Gedankengängen.
Ihr nächster Musikwunsch erzählt von diesen Sternen, von Orion. Das Sternbild Orion, das war Ihr Begleiter. An ihm haben Sie sich auch orientiert.
Der Orion war mir so wichtig geworden, er wurde zum Namen von diesem Projekt, von dieser Wüstendurchquerung. Orion Tour hieß dann das Ganze. Er war mein Begleiter, Betreuer, Mentor, eigentlich alles, Kritiker. Ihn habe ich natürlich täglich gesehen bei diesem schönen Wetter, wo man in der Wüste immer antrifft.
Inwiefern Kritiker?
Ja, er hat natürlich auch kritisch hinterfragt. Er fragte auch, was machst du da eigentlich in dieser Weite, völlig allein, was soll das?
Und was haben Sie darauf geantwortet?
Ich suche meinen Weg, könnte man in einem Satz sagen.
Halt fest, du Kind im Meer, erst wirst du gross und dick, es mulmig in meinen Schuhen. Seh mich so gross wie dich, wo die Welt ist Ostern gsi, mit Perlen mehr weder genug. Bang, nimm mich, kleiner Bub. Und los ist alles gut. Andere Morion. Schienen ab der Welt. Nicht unterm Himmelszelt. Nicht unterm Sternenmeer. Unterm Orion. Unterm Sterne mehr.
Orion von Dänu Brüggemann, gewünscht von Andrea Vogel, hier in Musik für einen Gast auf DRS2. Wir werden noch ein Lied des Berner Musikers Dänu Brüggemann hören, denn Orion hat er für Sie komponiert, Andrea Vogel, denn Sie haben nach Ihrer großen Wüstendurchquerung, der großen Orion-Tour, überall Vorträge gehalten und Dänu Brüggemann hat Sie dabei begleitet. Würden Sie Ihre Wüstentour noch einmal machen?
Nein, ich würde sie, glaube ich, nicht mehr machen. Jetzt, wo ich weiß, was kommt, ich hätte die Kraft und den Mut nicht mehr.
Aber Sie sind froh, dass Sie sie gemacht haben, das schon?
Ich bin nicht froh, dass ich sie gemacht habe. Ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar. Die hat mir unheimlich viel gebracht für mein Leben, für mein Denken. Das kann man auf keiner Uni lernen. Das kann man nicht für eine Million kaufen, was mir die Wüste geschenkt hat.
Wie war es denn, als Sie nach 3 Monaten zurückkamen? Wie hat sie sie verändert?
Es war ja nicht neu, also ich bin da nicht hineingeworfen worden in die Schweiz, wieder in die Zivilisation. Ich wusste ja, ich bin auch zu Hause, das war kein Schock in dem Sinn. Ich liebe auch die Schweiz, das ist auch ein Stück Heimat von mir. Aber es war schon speziell, aus dieser unheimlichen Einsamkeit, aus dieser Stille heraus, in diesen Fluss von Konsum, da hatte ich schon ein bisschen Mühe, wenn ich da in den Mikro ging und da wie die Ameisen um die Gestelle schwirrten, die Einkäufer und Käuferinnen, das war dieser Konsumschock, das war hart.
Weil in der Wüste mussten ja mit fast nichts auskommen und da war dann plötzlich alles da,
der
im Überfluss.
Der Überfluss, genau. Und ich habe natürlich in der Wüste auch gelernt, dass man viel, viel, viele Sachen, die wir da feilgeboten bekommen, nicht braucht. Man braucht sehr wenig, um eigentlich glücklich sein. Es braucht nicht Materialismus.
Wie war das denn für Ihre Frau? Sie waren ja wirklich 3 Monate weg. Sie konnte sie nicht erreichen. Sie hat Ihnen ja sehr intensiv auch bei den Vorbereitungen geholfen. Hatte sie nicht große Angst um Sie?
Klar hat man Angst, wenn man einen nahestehenden Menschen in so abgelegenem Gebiet zum Teil alleine hat. Das ist klar, aber man muss mit dem umgehen können. Und sie hatte die Fähigkeit, dass sie wirklich mit dem sehr gut umging. Und sie hatte auch volles Vertrauen in mich, dass ich keinen Blödsinn irgendwie mache, unüberlegte Sachen. Und sie hat das auch gefördert, das war mein Glück. Und ja, sie war stark genug, um das aushalten, aber es war sicher schwierig, oft.
Wie war es denn mit Ihrer eigenen Angst? Wir haben es vorher kurz angesprochen, als Sie gesagt haben, als Sie auf dieser Düne waren und 7 Stunden hin und her überlegt haben. Aber hatten Sie nie panische Angst, das einfach nicht zu überleben?
Wenn ich panische Angst gehabt hätte, dann wäre ich als Vernunftsmensch nie gestartet.
Die kann ja aber plötzlich kommen.
Ja, und die kann dann lähmen und dann wird's gefährlich. Aber man macht ja nie so einen Grenzgang, so ein großes, riesiges Projekt, wenn man davor nicht die richtigen Schritte gemacht hat. Man geht nicht einfach so, weil man eine verrückte Idee hat und denkt, wow, das ist lässig. Man ist hineingewachsen. Also ich konnte mit dem umgehen. Ich hatte ähnliche Situationen schon ein paar Mal erlebt.
Das heißt, Sie wurden nie von der Angst sozusagen von hinten überfallen?
Nein, wurde ich nicht. Und das wäre vielleicht gefährlich. Das könnte man gelähmt werden. Die Angst ist das stärkste Denkmuster, bis auf eines. Glaube ist immer stärker als Angst. Wo Glaube ist, hat Angst keinen Stand. Und ich habe immer daran geglaubt, an meinen Geist, an meine klaren Planungen, an die Vorbereitungsphase. Ich war überzeugt, es stimmt, es ist ganz knapp, aber ich werde hinkommen. Und das hat mich total gestärkt und eigentlich völlig entspannt. Als ich mal Ja sagte, nach diesen 7 Stunden Dünen, da war ich ruhig und ging einfach grad Süd-Nord.
Es ist ja doch irgendwo so als Grenzgänger, man lebt so ein bisschen auf des Messers Schneide. Brauchen Sie irgendwie denn auch diesen Nervenkitzel, um sich zu spüren, um sich noch besser zu spüren?
Ja, klar spürt man sich natürlich besser, wenn man an der Grenze geht. Man ist vielleicht offener, intensiver, aber es ist nicht das, das mich in so ein Territorium zieht. Ich glaube, es ist schon mehr so das Denken, diese andere Welt. Das Leiden, das kommt dann halt dazu, ist ein Teil davon. Aber ich käme auch ohne das aus, sehr gut. Ich gehe nicht wegen dem.
Aber um so Extremleistungen zu bringen, da braucht es ja wirklich eine unglaubliche innere Stärke, auch einen wirklich eisernen Willen. Trainieren Sie den?
Indem ich oft an Grenzen herangehe, lernt man immer besser, mit diesen Grenzsituationen umzugehen.
Waren Sie denn schon als Kind oder als Jugendlicher so? Haben Sie bei den Eltern auch so die Grenzen ausgetestet und versucht, über die Grenzen zu gehen, die Ihnen gesteckt haben?
Nein, da kann ich nicht dienen. Ich war ein ganz unauffälliger, vielleicht fast langweiliger, ganz normaler Landjunge, der da irgendwie mitschwamm und dahin lebte, also völlig unauffällig. Und das kam dann erst so in den älteren Jahren, so dieses Bedürfnis, was ist der Sinn des Lebens, was machst du überhaupt in dieser Erdenzeit, wie gehst du mit der um, das kommt später, dann so ab 16 oder so.
Wie ist es, machen Sie diese Grenztouren denn nur für sich selber oder geht es da schon auch darum, eben der Welt irgendwo zu zeigen, dass sie Außergewöhnliches leisten? Also würden Sie diese Extremtouren auch machen, ganz ohne Öffentlichkeit?
Wahrscheinlich nicht. Irgendwie muss man ja das auch auswerten können. Früher habe ich es nur für mich gemacht. Freude an der Sache, an der Natur, am Erlebnis, absolut. In der Zwischenzeit mache ich das professionell. Und man muss dann auch irgendwie Leute haben, die das Buch kaufen oder irgendwie in den Vortrag kommen. Man muss irgendwie leben. Das ist ganz klar, ist ein Teil davon geworden. Aber für mich ist natürlich wichtig, dass ich den Leuten auch was geben kann. Mir geht es eigentlich darum, die Erfahrungen weiterzugeben.
Kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Noch ein Lied von Denno Brüggemann, Vega unterwegs. Was verbindet Sie mit diesem Lied?
Da besingt er meinen Weg durch die Wüste, wie ich Schritt für Schritt nach Marrakesch laufe und das Ziel nie aus den Augen verliere. Also sehr schön hat er das musikalisch umgesetzt.
Of Marrakesch. Es muss mir hücken nach oben für mich. Wagen unter Wachs und sich so nomme Fuß vor Fuß vor Fuß. Ich weiß, es muss ich wieder Marrakesch sehen. Wie wagen unter mir im Weis nicht vor. Da fängt man weiß Gott zu schnippen mehr. Wagen unter Wachs, da gehst du jetzt aus für Marrakesch. Was bist du und aus, was bist für Marrakesch zu sehen. Wagen unter was du auf sicher hast. Ich schaue auch unsicher seitdem. Wegen unterwegs. Ich nehme einfach Schritt für Schritt und Schritte nehme ich mit. Bis in Marrakesch sehe. Wegen unterwegs. Wagen unterwegs.
Wäger unterwegs, ein Lied von Danu Brückemann in Musik für einen Gast. Bei mir zu Gast heute ist der Expeditionsleiter und Grenzgänger Andrea Vogel. Wäger unterwegs, Schritt für Schritt unterwegs, bis ich Marrakesch sehe. Erinnern Sie sich an den Moment? Wie war der, als Sie Marrakesch gesehen haben auf Ihrer großen Wüstenexpedition nach 3000 Kilometern?
Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Ich war am Morgen um 10 nach 8 auf dem höchsten Gipfel von Nordafrika, auf dem Djebel Dubkal, auf 4167 Meter bei minus 7 Grad. Und ich hatte ja einmal 41,7 Grad auf der Expedition südlicher. Ich ging über den Hitzepol der Erde, über den heißesten Punkt auf unserem Planeten. Und da oben, also minus 7 Grad, stand ich alleine oben. Und am Abend fuhr ich dann mit dem Velo in Marrakesch ein und sah dann die ockerfarbenen Häuser, so diese typischen Marrakesch-Häuser. Und ich weiß noch, ich bin dann etwa eine Minute so Richtung Stadt gefahren und so eine Hand hochgehalten, so, wow, ich habe es geschafft. Das war ein verrückter Moment. Aber ich hatte ja so viele verrückte Momente auf dieser Expedition erlebt, dass das nicht so außergewöhnlich war.
Wenn man Ihren Lebenslauf liest, Andrea Vogel, dann entsteht wirklich das Bild eines großen Abenteurers, der von Afrika bis zu den Anden auf Berge klettern, der Extremsituationen sucht. Es gibt aber auch einen Teil Ihres Lebens zu Hause. Sie leben in Luzern. Gibt es da auch eine faule Seite?
Eine faule ist vielleicht ein bisschen krass. Faul bin ich eigentlich nicht, gerade vom Naturell her, aber ich bin letzter Zeit oft müde. Aber das ist ja nicht das Gleiche. Ich genieße es, mal einfach auf dem Liegestuhl zu liegen und in der Sonne zu sein und der Wind zu hören und so in der Jagdhütte. Das genieße ich sehr.
Das heißt, Sie können auch wirklich entspannen?
Entspannen kann ich sehr und sehr gerne und das genieße ich total. Und das muss ich, glaube ich, auch können, sonst würde ich mich fast verheizen. Irgendwann wird dann die Energie ausgehen. Irgendwo muss man ja auch nachtanken. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und wo tanken Sie da am besten?
Jetzt habe ich eine ganz schwierige Phase und dann tanke ich am besten, da staune ich manchmal, wenn ich am Abend oder am Wochenende eintauche in ein Gedicht und ich schreibe etwas und es kommt einfach und ist da und es stimmt. Und da kann ich völlig abdriften und abschalten. Das ist meine beste Medizin.
Bringen Sie neben Ihren Erinnerungen auch manchmal etwas mit von Ihren Touren? Einen besonderen Stein oder sonst etwas Besonderes?
Schöne Frage. Ja, schon ab und zu sehr wenig. Mit den Souvenirs, mit den klassischen, habe ich abgeschlossen schon lange. Aber ich habe gerade kürzlich, war ich im Matschetal, habe ich einen Stein eingepackt und auf den Bürotisch gelegt. Und meine Dame, die mir sehr, sehr hilft im Büro, Madeleine, hat ihn gesehen und hatte natürlich auch riesig Freude an diesem sogenannten Souvenir.
Einmal haben Sie ja etwas Großes mitgebracht aus Algerien. Da haben Sie nämlich einen Hund mitgebracht. Ihren Wüstenhund Bali, der ist aus Algerien mit in die Schweiz gekommen.
Bali ist ein ganz, ganz spezieller Hund. Eine Liebesgeschichte. Ich war da unten eingeladen vom Direktor Tourismus von Tamanrasset. 2 Wochen in Tagrera unterwegs zum Rekognoszieren und da trafen wir in der Wildnis diesen Hund. Und er schlich sich heran, hatte Angst vor den Tuareg, weil die Steine und Holz nach innen schmeißen, wollte aber zu uns, er konnte dort schon unterscheiden, wie der Mensch tickt, der eine und der andere, hatte aber Angst, am Lagerfeuer nahe heranzukommen, kam aber in der Nacht und kroch zwischen unsere 2 Schlafsäcke und streckte sich zwischen uns, wo etwa 30 cm Spalt war, aus und schlief zwischen uns. So fing es an, eine Wahnsinnsgeschichte. Und meine Frau hat sich in den Hund verliebt. Und ich ging dann im Hochsommer, 3 Monate später, dann im Juli, bei unheimlichen Temperaturen, wo kein Europäer da unten ist, den Hund suchen.
Das heißt, zuerst gingen Sie ohne diesen Hund weiter?
Wir gingen weiter, der war nicht mit uns gekommen. Und nach Hause, und sie hatte nie aus den Augen, also aus dem Kopf verloren. Und ich ging dann 3 Monate später, einen Monat lang suchen im Hochsommer. Das war was Verrücktes. Bei 78 Grad der Sonne und so. Und Ich fand ihn dann nach 3 Wochen, ich hatte keine Karte, ich wusste nicht genau, wo er ist. Ich wusste 120 Kilometer südlich von Tamanrasset, irgendwo da ist er, ungefähr. Und in dieser Hitze geht kein normaler Mensch in die Wüste. Ich bin gegangen, das war auch wieder ein Stück Erfahrung geben, für die Expedition nachher, sehr gut. Und habe ihn dann gefunden, verletzt, er würde vielleicht heute nicht mehr leben. Und ich habe ihn dann mitgenommen, in den Jeep geladen und mit dem Flugzeug nach Hause, lange verrückte Geschichte. Und das ist ein unglaublich toller Hund. Es war am ersten Tag schon, am anderen Set ging der Fuß mit mir auf dem Trottoir. Das ist übrigens der Urhund aller Hunde auf der Erde, ein reinrassiger Afrikanis. Aber das habe ich erst später erfahren durch Fachleute, das wusste ich nicht dort.
Sie sind jetzt 54, haben Sie Angst vor dem Älterwerden, dass Sie körperlich vielleicht einmal nicht mehr so fit sein könnten, um diese strengen Touren zu machen?
Das Älterwerden, das ist so eine Sache, das kann man ja nicht abschalten, das läuft einfach. Aber es hat auch gute Seiten, das Älterwerden. Man hat immer mehr schlechte Erfahrungen und Erlebnisse bereits hinter sich. Das finde ich schön, das zu wissen. Aber Alter ist auch Weisheit, Reife. Und ich glaube, jede Station hat seine Berechtigung. Also das Alter scheue ich nicht. Ich merke natürlich, körperlich bin ich nicht mehr der wie vor 30 Jahren. Aber ich bin geistiger vielleicht ein bisschen wiffer. Man verlagert vielleicht mit der Zeit so ein Grenzgängerwicht mehr auf die Schiene vom Geist, die Sachen, und weniger mit dem Körper. Aber das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, das zu spüren. Also man muss es einfach ein bisschen anpassen der Zeit.
Kommen wir zu Ihrem letzten Musikwunsch. Alles, was ich brauche, von Georg Danzer. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht?
Der Georg Danzer, der hat mir immer sehr gefallen. Ein österreichischer Liedermacher. Und das war noch so eine spezielle Geschichte. Ich habe mal vor etwa einem Jahr ein Gedicht geschrieben, was du brauchst. Und da hatte ich eine Zeitschrift gesehen und da war so ein Gedicht drin, das hieß irgendwie so in die Richtung, was du brauchst. Und das waren 4-5 Zeilen. Und die Idee fand ich ganz toll, wichtig. Aber der Inhalt hat mich überhaupt nicht angesprochen, war so richtig billig, schludrig und habe gedacht, das kannst du viel besser. Und dann habe ich das geschrieben im Zug, was du brauchst. Das gab dann irgendwie ein 16-Zeiler und dann war das fertig und gedacht, das ist doch viel schöner. Ich hatte echt Freude. Diesmal, das war das erste Gedicht, wo ich gemerkt habe, das stimmt irgendwie. Ganz schlicht war es, ein einfaches Gedicht, aber es sagt irgendwas aus. Und dann ging ich nach Hause und hörte die CD vom Danzer, die letzte neue, bevor er starb. Und da hat er einen Song drauf, alles, was ich brauche. Und da habe ich gedacht, ja, das gibt's ja nicht. Das ist mein Gedicht. Das war so ähnlich, so die gleichen Gedankengänge. Wir waren irgendwie wie seelenverwandt, dass wir das wirklich so machten. Und mir gefällt dieser Song natürlich sehr, sehr gut vom Text her und auch von der Melodie. Es ist einfach ein Lieblingslied.
Am Platz zum Schlafen und am Tag auf freie Sicht, was zum Glauben und zum Hoffen auf die Schultern nicht so viel Gewicht. Eine Gitarre und was zum Schreiben und ein Hirn, das funktioniert. Zum Erinnern und zum Bleiben, dass in Zukunft besser wird. Ganz viel Liebe und Vergebung und ein reines offenes Herz, ja, ein reines offenes Herz und eine Stimme, die laut. sie ansinkt ging mein Schmerz. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Alles, was ich brauch. Wenig Menschen, lange Straßen und viel Himmel über mir. Feste Schuhe und weite Hosen, ab und zu ein Blick von dir. Und mein Glauben an die Menschheit, auch wenn's nicht zum Besten steht, auch wenn's nicht zum Besten steht. Und genügend Mut und Würde, wenn's einmal ans Sterben geht. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch. Alles, was ich brauch. Es ist alles, was ich brauch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.